Der neue Herrscher hatte im Jahr 259 vor Christus das Licht der Welt erblickt und erhielt bei seiner Geburt den Namen Zheng. Mit 13 Jahren wurde er 246 vor Christus König von Qin. Als er 238 volljährig wurde, verbannte er all seine Berater und begann seinen Traum zu realisieren, alle chinesischen Fürstentümer zu erobern. 230 besiegte er Han. Es folgten Zhou, Wei, Chu, Yan und schließlich 221 Qi. Damit war das erste chinesische Großreich geschaffen. Qin erhielt den Beinamen Shi Huangdi, der eine Zusammensetzung aus Shangdi, höchster Gott, Huang, Erhabener und Di, göttlicher Urahn, darstellt und so viel wie erster Gottkaiser von Qin bedeutete. Das neue Reich unterteilte er in 36 Provinzen, diese in Bezirke und letztere wiederum in Kreise. Sie wurden gegen Bezahlung an bestimmte Personen gegeben, die gegebenenfalls vom Kaiser auch jederzeit wieder abgesetzt werden konnten. So regierten ein Gouverneur und ein General jede Provinz, Präfekte die Bezirke und Vorsteher die Kreise. Inspektoren überprüften die Ordnung. Der Kaiser selbst hatte drei Berater, den Kanzler, den Sekretär und den Kriegsminister. Diesen unterstanden wiederum 9 Minister mit folgenden Ressorts: Staatsritual, Justiz, Zoll- und Gewerbeangelegenheiten, Ackerbau, Polizei und Überwachung des Adels, kaiserliche Familienangelegenheiten, Verwaltung des Palastpersonals, Palastwache, Angelegenheiten der besiegten Völker. Eine sehr harte Strafgesetzgebung sollte den Staat schützen. Neben Geldbußen und Amtsenthebung gab es Prügel, Verbannung, Versklavung, Zwangsarbeit, Verstümmelung und Todesstrafen, einschließlich der Tötung von 3 Generationen einer Familie. Um das Reich besser verwalten zu können, wurden die Schrift, die Währung sowie das System der Maße und Gewichte vereinheitlicht. Neben diesen Reformen setzte Qin Shi Huangdi außergewöhnlich große Bauvorhaben ins Werk. Das ganze Reich wurde mit einem 11.700 Kilometer umfassenden Straßennetz überzogen. Ausgangspunkt der wichtigsten Straßen war die Hauptstadt Xianyang. Für die riesigen Straßenbauvorhaben wurde so viel Holz verwendet, dass China dadurch teilweise noch heute an Waldarmut leidet. Abgesehen von der Anlage der Straßen grub man auch zahlreiche Kanäle zur Ergänzung des Verkehrssystems und zur Verbesserung der Bewässerung. Der Kaiser ließ auch die erste zusammenhängende große Mauer erbauen, die zumeist nördlich von der bekannten steinernen chinesischen Mauer aus dem 14. bis 17. Jahrhundert verlief. Die Mauer Qin Shi Huangdis bestand aus gestampfter Erde und war an der Basis 4 Meter breit, über 3 Meter hoch und 5000 Kilometer lang. Sie führte 500 Kilometer westlich der Hauptstadt entlang des Gelben Flusses, mündete in die bereits existierende Mauer des Landes Zhao und erstreckte sich nördlich durch die innere Mongolei über die südliche Mandschurei bis zum Chinesischen Meer. Für ihre Errichtung wurden schätzungsweise 1 Million Arbeiter zwangsverpflichtet. Wie viele bei dem Bau umkamen, das kann man nur erahnen. Natürlich ließ der Kaiser auch seine Hauptstadt Xianyang prachtvoll ausbauen. Ohne Rücksicht auf die Menschen, wie das Schicksal von 120.000 Familien zeigt, die aus diesem Grund zwangsumgesiedelt wurden. Der zwischen 145 und 86 vor Christus lebende Chronist Sima Qian berichtet weiterhin: Jedes Mal, wenn Qin einen Feudalfürsten besiegt hatte, kopierte er den Plan seines Palastes und errichtete ihn neu in Xianyang am nördlichen Ufer. Seine Südfront blickte zum Wei-Fluss hinaus. Nach Yongmen drängten sich in östlicher Richtung bis zu den Flüssen Ying und Wei Gebäude und Wohnstätten, überdachte Wege und Rundgalerien. Qin Shi Huangdi brachte die von den Feudalfürsten erbeuteten schönen Frauen, Glocken und Trommeln in seine Paläste und füllte sie damit. Wertvolle Gegenstände und Kunstwerke schmückten die mehrstöckigen, in Holzskelettbauweise errichteten Paläste, die auf riesigen Fundamenten aus gestampfter Erde ruhten. Besonders beeindruckend müssen 12 zwischen den Palästen aufgestellte Monumentalstatuen aus Bronze gewesen sein, von denen jeder einzelne 30.000 Kilogramm wog. Das für Qin Shi Huangdi wohl wichtigste Bauvorhaben stellte jedoch sein eigenes Grab dar. Bereits bei seiner Thronbesteigung als 13-Jähriger ließ er, wie bereits erwähnt, mit dem gewaltigen Bau beginnen. 700.000 Bauern wurden dafür zwangsverpflichtet. In der Mitte des 2,5 Quadratkilometer großen Komplexes befand sich der heute 45 Meter hohe Grabhügel. Archäologen legten bisher nur einige Suchschnitte an der vierseitigen Pyramide mit einer Seitenlänge von 350 mal 345 Meter an. Danach wird die Grabkammer wahrscheinlich 460 mal 392 Meter groß gewesen sein und 2,70 Meter bis 4 Meter unter dem heutigen Bodenniveau liegen. Um uns vielleicht ein etwas genaueres Bild zu verschaffen, müssen wir jedoch auf den antiken Bericht von Sima Qian zurückgreifen. Die Arbeiter gruben durch drei unterirdische Wasseradern, die sie abschnitten, indem sie Bronze hineingossen, um die Grabkammer zu errichten. Diese füllten sie mit Modellen von Palästen, Pavillons und Amtsgebäuden, ferner mit kostbaren Gefäßen und Steinen sowie wunderbaren Raritäten. Handwerker erhielten den Auftrag, auf Eindringlinge zielende Armbrüste mit mechanischen Selbstauslösern zu installieren. Die verschiedenen Ströme des Landes, der Yangtze und der Gelbe Fluss und selbst der große Ozean wurden mit Quecksilber nachgeahmt, das eine mechanische Verrichtung in Bewegung hielt. Erdproben haben tatsächlich ergeben, dass der Grabhügel eine hohe Konzentration an Quecksilber aufweist. Den Grabhügel umgaben einst zwei 8 bis 10 Meter hohe Schutzwälle aus gestampfter Erde. Innerhalb des ersten Walls fand man 20 Meter westlich des Grabhügels zwei Wagen aus Bronze. Sie waren reich mit Silber und Gold verziert. Bunte Bemalungen steigerten ihre optische Wirkung. Der erste Wagen bestand aus 6000 gegossenen Einzelteilen und war zusammen mit den Pferden 2,25 Meter lang, 78 Zentimeter breit und 1,50 Meter hoch. Er wurde von 4 Pferden gezogen, und auf ihm stand unter einem großen geöffneten Schirm ein Wagenlenker. Der zweite Wagen maß mit den Pferden 3,17 Meter in der Länge, war 78 Zentimeter breit und 1,06 Meter hoch. Der sehr individuell gestaltete Wagenlenker, der die Kappe eines Offiziers mittleren Ranges trägt, sitzt in diesem Fall auf dem Bock. Der Wagen selbst besitzt eine geschlossene Kabine, die innen mit Motiven bemalt war, die Drachen, Phönixe, Wolken und geometrische Formen zeigten. Die innere Wagendecke war zudem sogar liebevoll mit Seidenbrokat geschmückt. Mit solchen geschlossenen Wagen pflegte der Kaiser seine ausgedehnten Inspektionsreisen durch das Reich zu unternehmen, stets in der Angst, ermordet zu werden. Daher zogen in dem stark bewachten Tross mehrere baugleiche Kabinenwagen mit, um die Durchführung etwaiger Attentatspläne zu erschweren. Diese Tarnung rettete dem Kaiser in der Tat auch einmal das Leben. Bei einem der drei auf ihn unternommenen Mordanschläge griff der Attentäter den falschen Kabinenwagen an und konnte festgenommen werden. Innerhalb des ersten Walls fand man weiterhin 53 Meter nördlich des Grabhügels eine 52 mal 62 Meter große Halle. Sie diente möglicherweise als Grabtempel. Hier wurden die erforderlichen Opferzeremonien zu Ehren des Kaisers vollzogen. Zwischen dem ersten und zweiten Wall standen weitere Verwaltungsgebäude. Südlich dieser Einrichtungen wurden in eigens angelegten Gräbern seltene Vögel und Vierbeiner in Tonsarkophagen bestattet und von Tonstatuen bewacht. Noch etwas weiter südlich schloss ein 100 mal 9 Meter großer Schacht an, in dem 300 bis 400 Pferde bestattet worden sind. Offensichtlich wollte der Kaiser eine Auswahl seiner gesammelten Pferde und exotischen Tiere sowie Begleitpersonal in Form von Tonstatuen mit ins Jenseits nehmen. Doch nicht nur Tiere und Tonstatuen sollten dem Verstorbenen mitgegeben werden. Außerhalb des zweiten Walles fanden sich Gräber mit schreckenserregendem Inhalt. Ungefähr 1,5 Kilometer westlich des Grabhügels waren über 100 Leichen von Männern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren bestattet. Sie alle waren hingerichtet worden. Bei 27 Männern lagen Tonscherben, die ihren Namen, ihre Herkunft und bisweilen auch ihre Straftat bezeichneten. Doch nicht nur einfache Männer, die womöglich Strafgefangene waren, mussten dem Kaiser ins Jenseits folgen. Zwischen dem äußeren Wall und der Tonarmee entdeckte man 5 gewaltsam getötete Frauen und Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren. Gegenstände aus Gold, Silber, Jade, Kaurischnecken, Lack, Ton und Seide schmückten die Gräber und zeigen, dass die Ermordeten aus sehr vornehmen Kreisen stammten. So wie zu Lebzeiten des Kaisers viele Untertanen für ihn sterben mussten, mussten also auch viele ihn in den Tod begleiten. Doch die Planungen für das erhoffte Leben im Jenseits galten vorzüglich dem Wohl der Armee des angstgeplagten Herrschers. Welche Feinde auch immer der erste Kaiser glaubte, selbst nach dem Tod fürchten zu müssen, in seiner Vorstellung müssen sie unsagbar mächtig gewesen sein. Was sonst hätte ihn veranlassen können, diese Armee von Tonkriegern herstellen zu lassen, die auch nach mehr als 2000 Jahren jeden Besucher zutiefst beeindruckt.